온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 367. Der oberste Gerichtshof in Caracas hat sich gegen die Auslieferung des linken Aktivisten Bernhard Heidbrecht nach Deutschland entschieden. Ihm wird vorgeworfen, sich vor über 20 Jahren an einem Anschlag auf einen im Bau befindlichen Abschiebeknast in Berlin-Grünau beteiligt zu haben. Nun stellte er einen Asylantrag in Venezuela. Wieder einmal beschäftigt uns die katastrophale Menschenrechtssituation in Mexiko. Diese wird nicht nur von verschiedenen internationalen Gremien kritisiert, mittlerweile ist auch beim großen Bruder im Norden angekommen, dass in Mexiko einiges im Argen liegt. Deshalb hat man in Washington einen Teil der zur Finanzierung der mexikanischen Sicherheitskräfte zugesagten Mittel gestrichen. Darüber berichten wir in einer Nota. Zwei weitere Notas beleuchten die Wahlen in Guatemala und Argentinien. In beiden Ländern konnte kein Kandidat die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang erreichen. Wie die Stichwahl in Guatemala ausging, erfahrt ihr in der ersten Nachricht. Die zweite stellt euch die Kandidaten vor, die sich in Argentinien Ende November zur Stichwahl stellen.
Und wir bleiben noch kurz in Argentinien. Dort fand Anfang Oktober das argentinienweite Frauentreffen statt, auf das es massive Übergriffe durch die Polizei gab. Hierzu gibt es eine weitere Nota. Lateinamerika ist weltweit einer der Kontinente mit den schärfsten Abtreibungsgesetzen. Selbst nach Vergewaltigung, wenn das Leben der Schwangeren in Gefahr ist oder der Fötus nicht überlebensfähig ist, ist in vielen Ländern Lateinamerikas eine Abtreibung verboten. Welche gesellschaftlichen Kräfte stehen hinter dieser Gesetzgebung? Wie sieht die Situation in den verschiedenen Ländern aus? Und wo gibt es Ansätze, um die Situation der betroffenen Frauen zu verbessern? Darüber haben wir mit Carolina Carrera aus Chile und Morena Herrera aus El Salvador gesprochen. Auch die USA sehen ein Problem in wachsenden Flüchtlingszahlen. Und dieses versuchen sie mit der milliardenschweren Allianz für Wohlstand in den Griff zu bekommen. In den Herkunftsländern Mittelamerikas sollen Jobs geschaffen werden und die Sicherheit verbessert werden. Und es scheint zu funktionieren. Die Zahl der Migranten, die die USA erreichen, ist rückläufig. Doch das bedeutet nicht, dass es in Mittelamerika plötzlich neue Lebensperspektiven gäbe, bemängeln KritikerInnen. Viel Spaß beim Hören wünscht euch das Onda-Info-Team.
Onda Info Nachrichten. Monatelange Demonstrationen gegen die politische Klasse, gegen Korruption, für neue demokratische Spielregeln und dann das. Jimmy Morales, der Komiker, wird neuer Präsident Guatemalas. Quasi ohne Programm, nur weil das Wahlvolk jemanden haben wollte, der mit dem ganzen Politsumpf scheinbar nichts zu tun hat, der aber dennoch bekannt genug ist, damit ihn die meisten Wählerinnen und Wähler mit irgendetwas verbinden können. Zwei Drittel der abgegebenen Stimmen fielen in der Stichwahl am Sonntag auf den 46-Jährigen, weit abgeschlagen die ehemalige First Lady Guatemalas, Sandra Torres. Morales, bekannt geworden durch sein oft zotiges Fernsehprogramm Moralejas, war erst vor wenigen Monaten in die Politik eingestiegen und hat als unorthodoxer Kandidat Kapital geschlagen aus den Korruptionsskandalen der jüngsten Vergangenheit. Skandale, die Vizepräsidentin Roxana Baldetti und Präsident Otto Pérez Molina aus dem Amt und in den Knast beförderten. Morales Wählerinnen und Wähler fanden es offensichtlich nicht so wild oder sogar gut, dass ihr zukünftiger Präsident stramm rechts steht, mit frauenfeindlichen und homophoben Sprüchen auffällt und ausgerechnet von den reaktionärsten Kreisen der Armee unterstützt wird, der Institution, die für die schlimmsten Verbrechen der guatemaltekischen Geschichte verantwortlich ist. Was ist von Morales und seinen Hintermännern, hinter Frauen, gibt es so gut wie nicht zu erwarten. Morales' siebenseitiges Wahlprogramm gibt nicht viel her. Pessimisten befürchten eine Rückkehr zu den schmutzigen Methoden der Militärdiktaturen, eine Gefahr, die auch schon nach der Wahl des Ex-Generals Otto Pérez Molina bestand, dann aber nur im Kleinen Realität wurde. Dass ausgerechnet ein Jimmy Morales mit Korruption und Machtmissbrauch aufräumen wird, ist unwahrscheinlich. Fast undenkbar ist, dass sich Morales mit dem guatemaltekischen Kongress auf eine Wahlrechtsreform verständigt, die den Namen verdient. Guatemala hat sich nach Monaten der Proteste gegen dieselben wie immer einen Komiker als obersten Repräsentanten gewählt. Komiker sind keine Heilsbringer. Sie halten höchstens den Spiegel vor, dass es so mit diesem politischen System nun wirklich nicht mehr weitergeht.
Bei den Präsidentschaftswahlen in Argentinien gab es kein eindeutiges Ergebnis. Nur 470.000 Stimmen Unterschied gab es zwischen dem Nachfolger der bisherigen Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli, und dem liberal-konservativen Mauricio Macri. Außerdem traten noch Sergio Massa von der konservativen Partei Frente Renovador, was so viel heißt wie die neue Front, an. Er bekam knapp 22% der Stimmen. Nicolas Cano von der linken Arbeiterpartei bekam 3,2% der Stimmen. Nun wird es am 22. November zu Stichwahlen zwischen Macri und Scioli kommen.
Macri tritt für das Bündnis Cambiemos an. Er ist der Sohn eines sehr reichen Unternehmers und war selber Präsident des bekannten Fußballclubs La Boca. Damit alle Bescheid wissen, dem Verein, aus dem auch Diego Maradona kam. Die letzten 8 Jahre war Macri nun Bürgermeister von Buenos Aires. Der 58-jährige Daniel Scioli tritt mit der Partido para la Victoria, der Partei für den Sieg, als Nachfolger des Ehepaars Kirchner an. Gemeinsam mit ihrem bereits verstorbenen Ehemann hatte Cristina Fernández de Kirchner 2 Amtsperioden, also 12 Jahre, die Präsidentschaft des Landes gestellt. Daniel Scioli tritt nun in die Fußstapfen des liberalen Kirchnerismus und ist, freundlich gesagt, ideologisch flexibel. Er war Rennbootfahrer. Er hatte einen Unfall und verlor dabei einen Arm und kämpfte trotzdem weiter. Vor allem das machte ihn sehr beliebt bei den Medien.
Beide Kandidaten haben, wie die gesamte politische Klasse Argentiniens, ein Problem: die Korruption. Und eins ist allen klar: ökonomisch gesehen hat die Regierung der Kirchners einen ganz schönen Scherbenhaufen hinterlassen. Auch gab es eine klare Allianz mit transnationalen Unternehmen. Das hat zu einer Ausbreitung extraktivistischer Großprojekte geführt. Der Kirchnerismus hat allerdings auch einige wichtige soziale Maßnahmen ergriffen. Zum Beispiel konnte Cristina Fernández de Kirchner das Gesundheitssystem erfolgreich reformieren. Sicher ist, dass diese Sozialprogramme nach dem Regierungswechsel nun nicht weiter ausgebaut werden, egal wie die Wahl ausgeht. Alle Kandidaten vertreten konservative Haltung bei Themen wie Schuldenpolitik oder sozialen Themen wie Drogen oder Abtreibung.
Mexiko. Mehr als ein Jahr nach dem Verschwindenlassen von 43 Studenten des Lehrerseminars aus Ayotzinapa werden jetzt die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft für organisiertes Verbrechen an die Staatsanwaltschaft für Menschenrechte übertragen. Darauf einigten sich die mexikanische Regierung und die Interamerikanische Menschenrechtskommission CIDH. Dieser Entscheidung ging eine Anhörung vor der Interamerikanischen Menschenrechtskommission in Washington voraus, auf der Vertreter der mexikanischen Regierung Stellung zur aktuellen Lage der Menschenrechte im Land nehmen sollten. Eines der zentralen Themen war der Bericht der CIDH-Expertengruppe zum Verschwinden der 43 Lehramtsstudenten. Die CIDH-Experten äußerten darin erhebliche Zweifel an der offiziellen Version des Tathergangs und bezeichneten die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft als schlampig und lückenhaft. Wie CIDH-Expertin Angela Buitrago mitteilte, soll der Wechsel eine neue Sicht auf den Fall ermöglichen. Sie wird auch selber an den weiteren Ermittlungen teilnehmen. Das kommt den Forderungen der Angehörigen der Verschwundenen entgegen, die kein Vertrauen mehr in die mexikanischen Ermittlungsbehörden haben. Die Angehörigen fordern unter anderem, dass die CIDH-Expertengruppe die Soldaten befragt, welche sich in der Tatnacht vor Ort befanden. Das allerdings möchte das mexikanische Innenministerium nicht zulassen. Eine Befragung der Militärangehörigen soll ausschließlich durch die Staatsanwaltschaft erfolgen. Harte Kritik an der Menschenrechtssituation in Mexiko äußerte auch der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Zeid Rada El Hussein nach einem 3-tägigen Besuch im Land. Auf der abschließenden Pressekonferenz in Mexiko-Stadt hob er als besonders gravierende Fälle von Menschenrechtsverletzungen das Verschwindenlassen der 43 Lehramtsstudenten und die außergerichtliche Hinrichtung von 22 Zivilisten in Tlatelolco durch Soldaten im Juni letzten Jahres hervor. Schlechte Nachrichten erreichten wenige Tage darauf die mexikanische Regierung aus Washington. Wie das US-Außenministerium mitteilte, werden 5 Millionen US-Dollar aus dem Plan Mérida dieses Jahr nicht an die mexikanischen Sicherheitskräfte ausgezahlt. Begründet wird dies damit, dass das State Department dem Kongress keinen positiven Bericht über die Menschenrechtslage in Mexiko vorlegen konnte.
Wir bleiben in Argentinien. Vom 9. bis 12. Oktober fand das argentinienweite Frauentreffen in Mar del Plata, einer Stadt im Südosten der Provinz Buenos Aires, statt. 60.000 Frauen, Lesben, Trans sowie soziale Organisationen und Verbände waren nach Mar del Plata gekommen, um 3 Tage zu einem großen Treffen mit Workshops, Seminaren und einer gemeinsamen Abschlussdemo zusammenzukommen. Die Polizei griff für alle überraschend die Abschlussdemo massiv an. Es gab viele Verletzte. 3 Frauen wurden entführt und in einer Kirche mehrere Stunden festgehalten. Eine E-Mail erreichte uns letzte Woche aus Patagonien von dem feministischen Kollektiv Las Revueltas. Sie hatten an dem Treffen teilgenommen und berichten.
Hola, hola, hola. Wir schreiben euch, weil viele uns bereits gefragt haben, was genau passiert ist. Es ist eigentlich nicht schwer zu erklären, warum das genau in Mar del Plata passieren musste. Die ultrarechten Kräfte sind hier sehr gut organisiert. Nur hatte die Vorbereitung damit überhaupt nicht gerechnet und es gab im Vorfeld keine Anzeichen für eine solche Repression. Kein Plakat in der Stadt, die uns wie sonst üblich als Abtreiberin, Mörderin, Lesben oder Nutten diffamieren. Wir wussten allerdings, dass die Demo-Route an der wichtigsten Kirche der Stadt vorbeiging. Die operierende Polizeieinheit versuchte anfangs gemeinsam mit ein paar Neonazis uns die Megafone und Transparente wegzunehmen. Und sie hatten Hakenkreuze dabei. Der Anführer dieser rechten Organisation war in der Kirche und kam raus, um uns zu provozieren. Und dann begann die Repression durch die Polizei und total viele Bullen in Zivil. Das Schlimmste war die Entführung von 3 Frauen. Sie hielten sie über 4 Stunden in der Kirche fest. Natürlich, wir sind wütend darüber, wie die Abschlussdemo verlief, und wir müssen uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wie wir uns besser schützen können.
Das Kollektiv Las Revueltas gab nun gemeinsam mit dem bundesweiten Netzwerk für die Legalisierung der Abtreibung, die Rosa Hilfe, eine Pressemitteilung raus, in dem sie den argentinischen Staat und die Kirche gemeinsam für die Angriffe auf die Demonstration verantwortlich machen. Am 13. Oktober, also 2 Tage später, wurde eine führende Person der Transbewegung, Diana Sayacan, brutal in ihrer Wohnung in Buenos Aires ermordet. Trans- und Frauenmorde finden wieder vermehrt statt. Die Luft wird dünner, schreiben Freundinnen von Diana. Diana war eine derjenigen, die sich nicht mit dem Gesetz zur Geschlechteridentität zufrieden gab. Sie forderte weitere soziale Rechte für Transpersonen, wie das Recht auf einen guten Job und Bildung für alle Transpersonen. Sie hatte kurz vor ihrem Tod von 2 Drohungen berichtet. Eine davon war laut der Tageszeitung El Diario de Carlos Paz von der Bundespolizei ausgegangen.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
En El Salvador terminamos una situación de guerra civil muy fuerte desde hace 23 años se firmaron los acuerdos de paz.
Vor 23 Jahren wurde in El Salvador ein Friedensabkommen unterzeichnet. Nach Jahren des Bürgerkrieges bildeten sich demokratische Institutionen heraus. Fortan musste man keine Angst mehr haben, für seine Meinung sein Leben zu lassen. Auch die Rechte von Frauen wurden auf formeller Ebene anerkannt. Doch das alltägliche Leben in unserem Land sieht ganz anders aus. Frauen sind in El Salvador nicht gleichberechtigt und werden immer noch diskriminiert, vor allem was die Verletzung ihrer reproduktiven Rechte betrifft.
Morena Herrera, salvadorianische Menschenrechtsverteidigerin und feministische Aktivistin. Seit mehr als 20 Jahren setzt sie sich für Frauenrechte in ihrem Land ein.
Es gibt durchaus Gemeinsamkeiten zwischen der Situation in El Salvador und der in Chile. Bis 1989 herrschte in Chile eine Diktatur. Doch auch unter dem Pinochet-Regime war Abtreibung aufgrund medizinischer Indikation erlaubt. Also wenn das Leben der Frau in Gefahr oder der Fötus nicht überlebensfähig war. Doch eine der letzten Amtshandlungen der Diktatur bestand darin, in Chile ein totales Abtreibungsverbot durchzusetzen.
Carolina Carrera, chilenische Psychologin, engagiert sich seit vielen Jahren für die Entkriminalisierung von Abtreibungen. Lateinamerika ist weltweit einer der Kontinente mit den schärfsten Abtreibungsgesetzen. Frauen oder Mädchen, die nach Vergewaltigungen schwanger wurden, deren Leben durch die Schwangerschaft in Gefahr ist oder deren Fötus nicht überlebensfähig ist, wird in vielen Ländern ein Abbruch der Schwangerschaft verboten.
Es gibt eigentlich nur drei Länder, in denen Abtreibung überhaupt erlaubt ist. Das ist Kuba, das ist Uruguay und das ist nicht als Land, aber Mexiko-Stadt praktisch. Und es gibt mindestens drei Länder, in denen Abtreibung total verboten ist. Dazu gehört eben El Salvador, dazu gehört Chile und dazu gehört Nicaragua.
Sagt Ingrid Spiller, Leiterin des Regionalreferats Lateinamerika bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Doch obwohl die Gesetzeslage in Chile und in El Salvador gleich ist, gibt es durchaus Unterschiede in der konkreten Ausgestaltung zwischen den beiden Ländern. Morena Herrera, salvadorianische Frauenrechtlerin, umreißt das Panorama in ihrem Land für die betroffenen Frauen.
Die Situation kommt einem Gefängnis gleich, insbesondere für jüngere Frauen und Mädchen, die ungewollt schwanger werden. Und von denen gibt es immer mehr. Ungefähr ein Drittel aller werdenden Mütter in El Salvador sind unter 18. Viele sogar jünger als 14 Jahre alt. Es gibt Mädchen, die mit 9 oder 10 Jahren ein Kind gebären. Diese Mädchen bekommen ihre Kinder nicht aus freier Entscheidung. Es handelt sich um Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch. Doch das wird nur in den wenigsten Fällen klar so benannt. Aber selbst wenn das der Fall ist, die Mädchen und Frauen müssen trotzdem das Kind ihrer Peiniger austragen. Viele von ihnen wissen keinen anderen Ausweg, als sich selber das Leben zu nehmen. Selbstmord ist in unserem Land einer der häufigsten Ursachen von Müttersterblichkeit.
Neben Vergewaltigung steht die medizinische Indikation besonders im Fokus der Debatte. Denn auch wenn das Leben der Mutter in Gefahr oder der Fötus nicht überlebensfähig ist, darf eine Schwangerschaft in El Salvador nicht vorzeitig beendet werden. Ein besonders krasser Fall erreichte im Frühjahr 2013 dank der Öffentlichkeitsarbeit von salvadorianischen Frauenorganisationen auch die internationale Öffentlichkeit. Beatrice, eine junge Salvadorianerin, war an der Autoimmunkrankheit Lupus schwer erkrankt und in großer Gefahr aufgrund der Schwangerschaft zu sterben. Untersuchungen hatten außerdem ergeben, dass der Fötus an Anencephalus litt. Große Teile des Gehirns und des Schädels waren nicht ausgebildet. Nahezu alle Kinder mit dieser Fehlbildung sterben vor der Geburt oder innerhalb weniger Stunden bis Tage danach. Doch die salvadorianischen Ärzte weigerten sich, bei Beatrice einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, aus Angst, deswegen selbst strafrechtlich verfolgt zu werden.
Esa simple petición de esa muchacha de 21 añitos que tenía.
Beatrice' Wunsch nach einem Abbruch der Schwangerschaft, einfach um zu überleben, und seine Ablehnung durch die Ärzte verdeutlichte alle Widersprüche unseres Rechts- und Gesundheitssystems. Auch vor dem obersten Gerichtshof El Salvador wurde ihr kein Recht zugesprochen. Schließlich zog die junge Frau bis vor den Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte und der entschied positiv. In der 26. Schwangerschaftswoche konnte Beatrice einen Kaiserschnitt vornehmen lassen und die Schwangerschaft abbrechen.
Der Fall Beatrice eröffnete in all seiner Dramatik die öffentliche Debatte in El Salvador um die Folgen des absoluten Abtreibungsverbots. Viele Menschen identifizierten sich mit dem Schicksal der jungen Frau. Doch bis es in dem mittelamerikanischen Land zu einer Gesetzesänderung kommt, die das totale Abtreibungsverbot grundsätzlich lockert, scheint es noch ein weiter Weg. In Chile ist man da schon etwas weiter. Zwar ist auch hier die Dunkelziffer an illegal vorgenommenen Abbrüchen und das damit einhergehende gesundheitliche Risiko hoch. Doch es gibt begründete Hoffnung, dass das totale Verbot von Abtreibungen in dem südamerikanischen Land bald gelockert wird. Frauenrechtlerin Carolina Carrera berichtet.
Seit 1989, also seitdem das totale Abtreibungsverbot in Chile existiert, gab es bereits 17 Parlamentsinitiativen, deren Ziel darin bestand, Abtreibungen bis zu einer bestimmten Schwangerschaftswoche zuzulassen oder das totale Verbot wenigstens in 3 Fällen einzuschränken. Bei Gefahr für das Leben der Mutter, wenn der Fötus nicht überlebensfähig ist und im Fall einer Schwangerschaft durch Vergewaltigung. Alle diese Initiativen wurden abgelehnt. Erst das aktuelle Gesetzesvorhaben, eingebracht von der Präsidentin Michelle Bachelet, hat ernsthaft Aussicht auf Erfolg.
Ein langwieriger Prozess mit noch offenem Ausgang. Angetrieben wird er neben der Präsidentin selbst von engagierten Frauenrechtlerinnen wie Carolina Carrera und von der chilenischen Bevölkerung. Fast 70% sprechen sich in Meinungsumfragen bei medizinischer Indikation und bei Vergewaltigung für ein Recht auf Abtreibung aus. Wenigstens die große Mehrheit der Chileninnen und Chilenen haben für sich klar, Frauenrechte, das sind Menschenrechte, ohne Wenn und Aber.
Yo aborté.
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 Tráenos Abundia toda tu abundancia. Tráenos tu prosperidad.
Im November 2014 machten die 3 Präsidenten des Triángulo Norte, des nördlichen Dreiecks Guatemala, Honduras und El Salvador, eine Analyse, die überrascht. Es sei nicht gelungen, über Handel und Wachstum so viel Wohlstand zu erzeugen, dass die Menschen nicht mehr migrieren müssten. Seltsam eigentlich, hatte die Politik doch vor ziemlich genau einem Jahrzehnt zum Start des Freihandelsabkommens CAFTA genau dies versprochen. Der damalige US-Präsident George W. Bush:
CAFTA wird die Armut verringern und zur Bildung einer lebendigen Mittelschicht beitragen. Und je mehr Zentralamerikaner die Chance haben, sich und ihren Familien eine Perspektive daheim zu geben, desto weniger werden diese Menschen auf der Suche nach Arbeit auf illegale Weise zu uns kommen.
Passiert ist, wie die Erfahrung zeigt, das Gegenteil. Der Strom von Migrantinnen und Migranten Richtung Norden hat massiv zugenommen, hat die zentralamerikanische Politik endlich eingesehen, dass in Washington designte neoliberale Konzepte nicht unbedingt zum Wohle ihrer Länder sind? Nein, auf dem gleichen Treffen kündigten die 3 Präsidenten ein neues Programm an, La Alianza para la Prosperidad, die Allianz für Wohlstand. Worum es geht, beschreibt El Salvadors Präsident Sánchez Serén.
Este plan de acción está basado en 4 grandes pilares.
Diese Allianz basiert auf 4 Säulen: auf Wirtschaftswachstum, auf menschlicher Entwicklung, auf Sicherheit und Zugang zur Justiz und auf der Stärkung der Institutionen und transparenter öffentlicher Amtsführung.
El ejercicio público en la región.
Und tatsächlich, die Zahl von Menschen, die an der US-mexikanischen Grenze aufgegriffen wurden, sank in den folgenden Monaten um mehr als ein Drittel. So schnell kann das gehen mit dem Wohlstand. Aber gleichzeitig, und das verschweigen die Politiker in den USA genauso wie in Zentralamerika gerne, hat Mexiko mehr als doppelt so viele Menschen deportiert wie im Vorjahreszeitraum. Der kostarikanische Migrationsforscher Carlos Sandoval erklärt denn auch, wie die Migrationsverhinderungspolitik der USA wirklich aussieht.
In el caso de las políticas de los Estados Unidos, pero también en Europa, ¿verdad? Es lo que se llama la externalización de las fronteras.
Die US, aber auch die europäische Politik bemühen sich um eine Externalisierung der Grenzen. Das bedeutet, dass die USA die Migration schon weit vor ihrer Grenze in Guatemala, im Süden Mexikos, spätestens im Norden Mexikos aufhalten wollen. Hinzu kommt die Militarisierung der Grenze. Deswegen verzeichnet man in den USA weniger Migranten, aber das löst die Gründe für die Migration natürlich nicht.
Guatemala, El Salvador und Honduras bekommen fast 8 Milliarden US-Dollar, davon allerdings nur einen Bruchteil als direkte Hilfe. Bei dem Großteil handelt es sich um Kredite, die drei Länder zahlen also selber. Dafür müssen sie verhindern, dass Menschen migrieren, durch Kontrollen, nicht etwa durch Sozialprogramme. Pedro Cabeza, Leiter der kanadischen NGO Salvaide, die sich schon seit 30 Jahren in El Salvador für die Verteidigung der Menschenrechte und für soziale Entwicklung einsetzt, befürchtet wie viele Kritiker, dass die Allianz für Wohlstand vor allem eines ist – ein weiteres Programm zur Militarisierung Lateinamerikas.
Diese Abkommen haben immer zwei Komponenten, Wachstum und Sicherheit. Sicherheit heißt weitgehend Waffenlieferungen an die Länder des Südens. Polizei stärken, Gesetze verschärfen, um so die Unsicherheit zu beseitigen. Wirtschaftsentwicklung heißt aus US-Doktrin, der Süden soll Märkte und Grenzen öffnen, damit US-amerikanisches Kapital besser fließen kann. Aber man sieht ja in Mexiko, dass das nicht funktioniert. Mit dem gleichen Plan ist das Land in ein Chaos gestürzt, in dem Narcos, Armee und Polizei, Politik und Unternehmer miteinander zusammenhängen. Genauso in Kolumbien. Und wenn sich die Bevölkerung dagegen auflehnt, haben wir den Sicherheitsapparat, der das unterdrückt.
Das will David Morales, der Ombudsmann für Menschenrechte in El Salvador, so nicht stehen lassen.
Una dimensión que sí me parece positiva y es vincular la cooperación estadounidense.
Ein positiver Aspekt der Allianz ist, dass die US-Entwicklungszusammenarbeit eingebunden werden soll, um zusammen mit wirtschaftlichem Wachstum die soziale Situation zu verbessern und Gewalt und Migration zu verringern. Ich sehe nicht, dass das Programm zur Kriminalisierung von Migranten führt. Es geht ja um Kinder. Deshalb bestehen wir auf einen humanitären Umgang und die Achtung der Menschenrechte. Natürlich müssen soziale Bewegungen eingebunden werden. Wir wollen Mechanismen zur Einbindung der Zivilgesellschaft formulieren und hoffen, dass unsere Vorschläge gehört werden.
Wir hoffen, dass unsere Vorschläge gehört werden. Zuversicht hört sich anders an. Und so haben in Zentralamerika viele den Eindruck, die Staaten Zentralamerikas würden für recht wenig Geld wieder einmal einen Plan aus Washington akzeptieren, der ihren Bevölkerungen keinerlei Nutzen bringt. Ein Eindruck, der dadurch verstärkt wird, dass eine Einbindung der Zivilgesellschaft bislang kaum stattgefunden hat. Der salvadoranische Journalist Alfredo Carrias.
No hay información o acceso público a este.
Es gibt keine Informationen über diese Allianz für den Wohlstand. Die Öffentlichkeit weiß nur, dass die Migration reduziert werden soll, dass die Sicherheit verbessert und, mit allerdings minimalem Budget, auch die Armut verringert werden soll. Man weiß aber nicht, wie das funktionieren soll.
Ein aufschlussreicher Blick auf die Wirtschaftsbereiche, in denen Jobs geschaffen werden sollen. Die industrielle Landwirtschaft, Callcenter, Textilfabriken, Massentourismus, Bergbau. Allesamt Bereiche, die nicht dafür bekannt sind, faire Löhne zu bezahlen und vernünftige Arbeitsbedingungen zu bieten. Und für nachhaltige Entwicklung stehen sie wohl erst recht nicht. Investitionen in Bildung, in ländliche Entwicklung, in Umwelt- oder Katastrophenschutz, in Gewaltprävention, all das kommt in der Allianz für Wohlstand kaum vor. Das wäre aber nötig, damit weniger Menschen nur noch in Flucht und Migration eine Lebensperspektive für sich sehen, so Migrationsexperte Carlos Sandoval.
La migración internacional en Centroamérica es producto de procesos de exclusión que se han venido profundizando en la región.
Die Migration ist das Produkt der Ausgrenzung, die in Zentralamerika in vielen Jahren immer schlimmer geworden ist und gegen die die Regierung sehr wenig unternommen haben. Zur Arbeitslosigkeit und Armut kommt nur noch Gewalt. Politiker versprechen viel. Aber die Wahrheit ist doch, dass gerade die Länder, die kaum in Soziales investieren, heute auch noch durch Korruptionsskandale erschüttert werden. Am Beispiel Guatemala und Honduras sehen wir gerade, dass da geraubt wird, was gar nicht da ist. Die Debatte geht gerade in die Richtung, ein Recht auf das Nicht-Migrieren zu müssen, zu fordern. Die Staaten müssten also laut Verfassung verpflichtet sein, Arbeit, Bildung, Gesundheit, also einen gewissen Lebensstandard zu garantieren. Wie gesagt, damit die Menschen eben nicht migrieren müssen.
Garantizar empleo, educación, salud, digamos en general bienestar a las personas. Reivindicar un derecho a no emigrar.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.